D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Eine Stunde Liebe geht heute auf Reisen nach Indien. Ein Land, bei dem Liebe und Sexualität eigentlich immer in Verbindung mit Extremen stehen. Also hier zum Beispiel die Erotik pur im Kamasutra und da die eher sittsamen Bollywood-Liebeskitsch-Filme. Dann arrangierte Ehen im Kastensystem auf der einen Seite und Gruppenvergewaltigung von Frauen auf der anderen. Blicken wir auf die westlichen Medienberichte, ist unser Indienbild sehr von solchen extremen Klischees geprägt. Dabei gehen junge Inder selbst langsam auch sehr satirisch auf diese Klischees, ja, aber auch realen Probleme ein, so wie die Comedy-Gruppe All India Backshot, die mit einem Fake-Werbeclip zynisch auf die Vergewaltigung von Frauen eingeht.
Rape? It's your fault. It all begins with what you wear. Scientific studies suggest that women who wear skirts are the leading cause of rape. Do you know why? Because men have eyes.
Vergewaltigung ist die Schuld von Frauen, sagen zwei Frauen in die Kamera. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten belegt, Frauen mit Röcken seien schuld. Warum? Weil Männer Augen haben. Naja, am Ende des Clips steht dann die eigentliche Botschaft: Hört auf, die Opfer zu beschuldigen. Wir sprechen heute ausführlich in einer Stunde Liebe darüber, wie sich die indische Sexualmoral in den letzten Jahren entwickelt hat. Nicht nur über Vergewaltigungen, sondern auch über den Boom von Dating-Apps in den Großstädten. Eigentlich schwierig, sich über die Kasten hinweg so ohne Einwilligung der Familien zu verlieben. Wenn es dann doch mal passiert, müssen viele junge Paare vor wütenden Eltern fliehen. Dafür gibt es mittlerweile auch Hilfsorganisationen. Wie die funktionieren und auch alles andere besprechen wir mit der zukünftigen ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Indien, Silke Dietrich. Sie war jetzt schon ein paar Mal im Einsatz dort und ab Januar dann für länger. Also seid gespannt auf eine Stunde indische Liebe.
D-Radio Wissen.
Ich muss zugeben, ich war noch nie in Indien. Aber als Jugendliche war mein Bild von dem Land klar geprägt von so Bollywood-Filmen, noch bevor sie im Privatfernsehen so erfolgreich wurden vor 10, 15 Jahren, dank meiner Mutter. Und so DVDs von kleinen indischen Geschäften. Meine Mutter ist als Iranerin nämlich eher so mit Bollywood groß geworden als mit Hollywood. Ja, wie auch immer, mein erstes Bild von einer indischen Frau und einem indischen Mann sah dank Oldschool-Bollywood so aus. Sie tanzt keck um einen Baum herum, er schaut begeistert zu, himmelt sie an, aber alles bleibt nur so in Andeutungen. Keine Küsse, keine Umarmung. Dabei ist Indien das Land, in dem das Handbuch der Erotik und Liebe vor fast 1800 Jahren geschrieben wurde. Das Kamasutra. Also die erste Frage an die zukünftige ARD-Indien-Korrespondentin Silke Dietrich. Was ist von diesem sexuell aufgeschlossen Sein des Kamasutras heute noch übrig?
Das ist echt schwer zu sagen, weil ich würde sagen, es ist eigentlich gar nichts mehr davon übrig. Also Männer und Frauen fassen sich, wie du eben erzählt hast, bei den Bollywood-Filmen in der Öffentlichkeit auf keinen Fall an. In Neu-Delhi zum Beispiel sehe ich ganz oft junge Pärchen, die in den Parks hinter den Büschen stecken, um dort so im Schatten
heimlich, dann
irgendwie ganz heimlich Händchen zu halten. Und selbst dann kommen manchmal noch Parkwächter vorbei und verscheuchen die dann da. Eine indische Comedian hat mal in einem Video gesagt, sie verstehe ihr eigenes Land irgendwie selber gar nicht. Es sei zum Beispiel okay, in der Öffentlichkeit zu pinkeln, aber in der Öffentlichkeit zu küssen, das gehe schon mal gar nicht. Also Sex ist ein totales Tabuthema in Indien und wir haben zum Beispiel mal in Neu-Delhi mit einem Buchhändler gesprochen über das Kamasutra, was du auch gerade gesagt hast. Ich meine, da sind so viele Stellungen, so eine Offenheit und er hat selber erst mit 25 überhaupt erst erfahren, dass es dieses Buch gibt, weil ein Kunde danach gefragt hatte.
Just after the closing hours.
Nach Ladenschluss habe ich mir das Kamasutra geholt. Ich fand so viele aufregende Bilder, sexy Bilder. Ich habe es dann gelesen, ohne aufzuhören.
Ja, auch wenn das schon so einige Zeit her ist, es klingt süß, ne? Bis heute gibt es in den Schulen immer noch keine sexuelle Aufklärung und auch zu Hause spricht überhaupt niemand über Sex. Sexszenen aus Hollywood-Filmen werden zensiert. Und der Buchhändler Dasgupta aus Neu-Delhi, der meinte, den Indern würde es eigentlich schon echt besser gehen, wenn alle mal das Kamasutra gelesen hätten.
Die meisten wissen doch gar nichts über Sex. Deswegen ist da viel Gewalt und viele sind unbefriedigt. Wenn sie sich besser auskennen würden, wüssten, wie ein Mann eine Frau lieben könnte, auf die verschiedenen Arten, die hätten besseren Sex, ein besseres Leben, ein besseres Ende.
Ja, aber da frage ich mich, wo lernen denn Inder überhaupt dann über Sex? Also wovon ist dieses Frauen- und Männerbild denn besonders geprägt? Sind es vielleicht die Bollywood-Filme?
Also einerseits auf jeden Fall, denn Bollywood-Filme schauen wirklich alle Menschen im Land, egal ob arm oder reich, Männer oder Frauen. Und es ist ja so, eigentlich sind die Bollywood-Filme noch so, wie du sie in Erinnerung hast von deiner Mutter.
Ja.
Die Frau ist da meist relativ sexy angezogen. Ne? Die Saris sind ja auch so durchsichtig,
total behängt
mit Schmuck, sie tanzt natürlich, aber sie ist immer so die keusche, hilflose, naive Frau. Und dann kommt der männliche Held, der sie erobert und der um sie kämpft und der charmant ist und unbesiegbar.
Alle kennen Shah Rukh Khan.
Natürlich, auf jeden Fall.
Mann. Ja.
Aber das Bild von der Frau wird eigentlich jetzt so in den ländlichen Regionen vor allen Dingen noch von den Traditionen geprägt. Also Indien ist ein durch und durch patriarchales Land, auch wenn es schon in den 60ern eine Premierministerin da gab. Aber bis heute gelten in so vielen Dörfern Mädchen fast als Schande für eine Familie. Mhm. Es gibt Gegenden, wo es kaum noch Mädchen gibt. Die werden gleich nach der Geburt mit Sand erstickt oder in eine Kiste gepackt. Da kommt
gibt es das wirklich immer noch?
Ja.
Ich kenne das noch so aus meiner Kindheit, dass immer gesagt worden ist, sei froh, dass du nicht als Mädchen in Indien auf die Welt gekommen bist.
Ja, das kann man leider immer noch heute so sagen. Also es ändert sich so langsam was, aber in diesen Dörfern, das machen manchmal ja sogar die Mütter und Schwiegermütter selber, dass die Mädchen dann umbringen, weil das eben Tradition sei, sagen viele. Ne? Mädchen kosten immer noch viel, obwohl das gesetzlich verboten ist, dass es so eine Mitgift gibt. Aber die Brauteltern, die müssen die Hochzeit bezahlen, das kann um die 15.000 Euro kosten. Selbst für arme Familien, das kann echt niemand bezahlen. Und dann gehen die Mädchen nach der Heirat ja auch aus dem Haus, also zu der Familie des Ehemannes. Die Familien entscheiden immer noch bis zu 90% der Fälle darüber, wen die Tochter heiratet. Und echt in nur ganz wenigen Ausnahmen hat die überhaupt ein Mitspracherecht.
Und das ist ziemlich krass. Das ist ja nicht nur so in der unteren Schicht in den Kasten, sondern auch in den höheren Kasten. Ich habe das auch über Juristinnen gehört, die noch heute von ihren Familien im Grunde entscheiden lassen, wen sie heiraten müssen. Klingt total traditionell und auch prüde. Und auf der anderen Seite hat man Anfang des Jahres gelesen, dass die Dating-App Tinder nach den USA ihr zweites Büro in Indien aufgemacht hat, in Neu-Delhi. Und Online-Dating boomt da total. Wie passt das zusammen?
Gar nicht. Und deswegen ist auch eine total interessante Zeit gerade in Indien, weil das ist wie so ein Riesen-Clash. Clash von Tradition und Moderne. Und es bewegt sich richtig was in Indien. Vor allen Dingen in der Mittelschicht und das eben in den großen Städten. Mädchen studieren, die verdienen danach ihr eigenes Geld, die sind selbstständig. Die Frauen werden unabhängiger und auch die jungen Männer wollen sich von den alten Traditionen befreien. Das hat mir zum Beispiel ein DJ aus Neu-Delhi erzählt.
India is a very conservative,
also er sagt hier, dass Indien durchaus noch ein konservatives Land ist, aber er meint, diese alten Werte könnten sich bei der neuen Generation überhaupt nicht mehr behaupten. Heute gehen die Leute aus, in Clubs oder Bars, alle haben Handys und neue Technologien, das sei eben die neue Welt.
See, it's the new world. Like even I can't tell my mom, oh mom, see, I have a Tinder app, like, you know.
Aber mit seinen Eltern zum Beispiel hat er ja auch gesagt, können überhaupt nicht drüber sprechen. Also er könne nicht sagen, hey Mom, ich bin bei Tinder und versuche hier Mädchen zu daten, während sie eben 30 Jahre lang verheiratet ist und nie einen anderen Mann hatte.
I don't know, it's become a technological playground where people are playing.
Die jungen Leute würden eben immer mehr spielen, vor allen Dingen mit den neuen Technologien. Und ich glaube, nicht umsonst hat Tinder in Indien das bisher einzige Auslandsbüro, denn dieser Markt ist viel spezieller als in anderen, vor allen Dingen westlichen Ländern.
Und lukrativer wahrscheinlich.
Das auch noch, weil so viele so jung sind. Aber heute daten noch längst nicht so viele Mädchen in Indien und sie wollen vor allen Dingen keine Sex-Dates. Also da muss Tinder, glaube ich, eine Menge berücksichtigen in Indien. Und die haben nicht umsonst eine indische Frau da auch an die Spitze gestellt.
Spannende Einblicke von Silke Dietrich, die bald für die ARD als Korrespondentin aus Neu-Delhi berichten wird. Über Dating-Apps sprechen wir nachher auch mit einem Gründer einer indischen Dating-App. Ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Es ist fast 4 Jahre her. 6 Männer haben sie vergewaltigt. Die indische Studentin Jyoti Singh Pandey. Sie war auf dem Heimweg mit ihrem Freund im Bus. Da wurde sie überfallen, gefoltert, vergewaltigt, später am Straßenrand liegen gelassen und am Ende ist sie 2 Wochen später an den inneren Verletzungen gestorben. Diese Gruppenvergewaltigung löste in Delhi viele Proteste über mehrere Tage aus, in ganz Indien. Und auch die ganze Welt berichtete über den Fall. Ich will von der zukünftigen Indien-Korrespondentin Silke Dietrich wissen, wie ist das gesellschaftliche Klima heute? Es kommt ja seitdem immer wieder zu solchen Gruppenvergewaltigungen in Indien. Da müsste man eigentlich meinen, dass das von allen Seiten verurteilt wird.
Ja, aber das ist leider nicht ganz so der Fall. Also damals haben Politiker in der Öffentlichkeit offen die Frage gestellt, was dieses Mädchen denn so spät überhaupt noch auf der Straße zu suchen gehabt hätte. Hm. Es gibt immer noch leider in vielen Bereichen die Mentalität, den Opfern quasi die Schuld zu geben. Wenn sich eine Frau überhaupt zur Polizei traut, zum Beispiel, um eine Anzeige zu erstatten, dann wird sie erstmal gefragt, welche Kleidung sie denn anhatte, als es zur Vergewaltigung kam. Oder Ärzte machen, obwohl das mittlerweile völlig verboten ist, den sogenannten Zwei-Finger-Test. Das ist wirklich echt pervers. Also ja, bei einer vergewaltigten Frau, also die kurz vorher vergewaltigt wurde. Und dieser Zwei-Finger-Test soll dann gucken, ob die Vagina geweitet ist. Und wenn die Frau oder wenn die Vagina geweitet ist und die Frau eben dadurch angeblich schon so viel Sex hatte, könnte sie ja auch eine Prostituierte sein. Und deswegen ist es vielleicht dann eben doch gar keine Vergewaltigung gewesen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, aber bei diesem Fall, den du eben auch erwähnt hast, der hat wirklich schon sehr aufgerüttelt, das muss man schon sagen. Vor allen Dingen die Mittelschicht, weil es eben eine Studentin war, die da vergewaltigt wurde. Und die gebildete Mittelschicht, die kratzt jetzt wirklich so ein bisschen an diesen patriarchalen Strukturen. Also seit dem Vorfall zum Beispiel wird auch viel mehr über Vergewaltigung in den Medien berichtet. Die Zahl der Anzeigen hat sich extrem erhöht. Das war also vor dieser Gruppenvergewaltigung wirklich noch alles anders.
Aber wie erklärt sich dieses Phänomen überhaupt, diese Gruppenvergewaltigung? Geht es da um eine Form von unterdrückter Sexualität der Männer? Oder ist es das Tabu, dass Sexualität vielleicht auch aufgrund von finanziellen Nöten erst spät möglich ist für einen Mann, bis er heiraten kann?
Also es gibt auf jeden Fall mehrere Faktoren, wie man sich das so zusammenreimen kann vielleicht. Also es gibt zum Beispiel, das hatten wir eben schon erwähnt, definitiv mehr Männer als Frauen in Indien. Also UNICEF geht zum Beispiel davon aus, dass 7000 Mädchen tagtäglich in Indien abgetrieben werden. Und die Männer sind dann auch oft auf den Straßen sowieso so in Gangs oder Gruppen unterwegs und manche erklären es auch mit Frust. Es gibt natürlich viele arme Wanderarbeiter zum Beispiel, die in die Städte kommen. Und die kommen eher so aus traditionellen Verhältnissen. Und die kommen dann damit nicht klar, wenn Frauen am Abend auch auf der Straße sind. Und vor allem, wenn die mehr verdienen als die selbst. Und ein bekannter Polizist in Indien, Hindol Sengupta heißt er, der hat das Phänomen der Gruppenvergewaltigung mal so erklärt.
Der indische Mann ist ein in die Ecke gedrängtes Tier. Er war noch nie so verunsichert. Es gab immer eine stillschweigende Übereinkunft. Als Mann konnte ich mich immer darauf verlassen, dass meine Mutter ihre Pflichten erfüllt, dass meine Schwester bestimmte Dinge für mich tut und später meine Ehefrau und dann meine Tochter. Das alles gilt heute nicht mehr. Die modernen Frauen machen, was sie wollen. Die Gewalt ist die Antwort auf die Bedrohung.
It's a classic male response to the feeling that, you know, my power is getting.
Der indische Mann hat das Gefühl, immer mehr seine Macht zu verlieren. Aus Angst um den Verlust seiner Macht greift der indische Mann zur Gewalt.
Feels more and more like power is being taken away from them. The classic response is violence.
Also da ist klar gesellschaftlicher Wandel ein Thema. Wie wird das denn in Indien diskutiert, wie man dagegen vorgehen kann, gegen diese Gruppenvergewaltigung? Ist Prävention überhaupt ein Thema?
Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Talkshow-Runden, wo das ein Thema ist. Dann gibt es verschiedene Dinge, die entwickelt wurden. Der Publizist, den wir eben gehört haben, Hindol Sengupta, hat zum Beispiel eine App entwickelt, eine Notfall-App für Frauen, wo man dann draufdrückt und über GPS dann deine 5 Kontakte, glaube ich, die du vorher angegeben hast, erfahren, wo du gerade bist und dass du in Not bist. Es gibt auf Bussen und Plakaten ganz viele Notfall-Telefonnummern. Es gibt Notfallknöpfe in Taxis mittlerweile. Mhm. Auf Tuk-Tuks habe ich zum Beispiel schon geschrieben, gestehen, we respect women. Auf Plakaten, an Märkten steht, dass es wirklich eine Beleidigung ist, wenn man Frauen anfängt zu begrapschen. Ja, also da ist auf jeden Fall viel in Bewegung gerade.
Und was die Politik gegen Vergewaltigung und Gewalt an Frauen unternimmt, darüber sprechen wir gleich weiter in Eine Stunde Liebe.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Der Blick in die offizielle Statistik von Indien zeigt, 2014 gab es 337.922 Fälle von Gewalt gegen Frauen. Dinge wie Vergewaltigung, Belästigung, Entführung oder Grausamkeiten durch den Ehemann. 9% mehr als im Jahr davor. Das ist jetzt die offizielle Zahl. Und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher. Die britische Nichtregierungsorganisation Action Aid UK hat 500 junge indische Frauen, so zwischen 25 und 35, in den Städten befragt. Und da gaben 84% an,
schon mal sexuell belästigt worden zu sein. Es sind oft arbeitende Frauen oder Studentinnen, so wie eben die 2012 durch eine Gruppenvergewaltigung gestorbene Jyoti Singh Pandey, über die wir eben auch schon gesprochen haben. Für die ARD wird bald Sicke Dietrich in Indien als Hörfunkkorrespondentin berichten. An sie die Frage, was macht die indische Politik, wenn es um diese Vergewaltigungen geht?
Also sie hat jetzt erstmal versucht, auf diese Vergewaltigung damals mit härteren Strafen zu reagieren. Also auf Vergewaltigung stehen jetzt 7 Jahre bis lebenslänglich, wenn das Opfer stirbt. Aber es konnte sich noch keiner dazu durchringen, zum Beispiel, dass Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat herrscht. Aber also es konnte sich noch keiner dazu durchringen, dass Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel eine Straftat darstellt.
Und es gab ja auch den Fall, dass eine Frau zum Beispiel von ihren Vergewaltigern ein zweites Mal vergewaltigt worden ist, um mir wahrscheinlich auch Angst zu machen, geh nicht zur Polizei, wenn du nochmal redest oder sag nicht vor Gericht aus. Also so richtig greifen die Maßnahmen offenbar nicht.
Es ist einfach schwierig, weil in dem Moment, das sagen dann auch viele, ganz viele Anwälte, wir gehen mit den Opfern zur Polizei und wir versuchen das vor Gericht auszufechten. Das Problem ist, dass die Zeugen manchmal dann einfach ihre Aussagen zurückziehen. Und warum tun sie das? Weil die so dermaßen unter Druck gesetzt werden. Manchmal von den eigenen Familien, die sagen, wir wollen gar nicht diese Scham und Schande haben. Das soll gar nicht nach draußen, gar nicht, die Nachbarn sollen das alle gar nicht mitkriegen. Die bieten denen Geld an und sagen, du sollst bloß nicht irgendwie meinen Sohn hier anzeigen. Dann bekommst du eine Menge Geld oder es wird eben gedroht. Und dann ziehen die Anzeigen dann eben manchmal zurück.
Wo können denn junge Mädchen dann überhaupt hingehen? Gibt es da irgendwelche Organisationen oder Kampagnen?
Ja, also Kampagnen gibt es auf jeden Fall. Das hat sich mittlerweile schon durchgesetzt. Es gibt auch so Aktionen, das ist zum Beispiel Modi, der hat jetzt, das ist der Premierminister, der hat selber keine Kinder, aber der hat vor kurzem nochmal so ein Hashtag ins Leben gerufen, das hieß Selfie with your daughter. Und das ging wirklich total rum. Das betrifft natürlich auch wieder nur die technologisierte Mittelschicht, aber das gibt einfach nochmal ja, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll. Also so ein Gefühl dafür, dass man stolz sein kann, dass man so eine tolle Tochter hat. Und das ging wirklich rum. Also da kamen so viele schöne Fotos, wo Vater und Tochter dann, manchmal auch Mutter und Tochter dann auf den Bildern zu sehen waren.
Und das ist natürlich auch beschützenswert dann, die Familie. Es gibt dem Ganzen vielleicht einen anderen Wert dann. Neu ist aber auch, es verbreiten sich auf dem Schwarzmarkt Videos von Gruppenvergewaltigung. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ehrlich gesagt wirklich die Kehrseite dieser technischen Innovation. Also angeblich, das hat eine Zeitung rausgekriegt, eine indische Times of India, werden Hunderte, wenn nicht gar Tausende solcher Videoclips in einem Bundesstaat verkauft, vermutlich auch in anderen. Da geht es tatsächlich darum, dass Leute Vergewaltigung filmen. Und dann sind die Kioskbesitzer da und sagen, hey, willst du deine Nachbarin nicht mal sehen und wie wir die rangenommen haben? Und für Spottpreise wirklich, ein paar Cent, 2,50 Euro oder so, werden diese Mini-Videos dann verkauft. Und auf einigen Videos sieht man die Mädchen dann auch, wie sie nur darum flehen, noch nicht mal zu sagen, lasst von mir ab, sondern mach bloß kein Video, weil das wieder Scham, Schande für das Opfer ist und die Täter gehen leer aus.
Und das Schlimme ist eigentlich, dass solche Videos natürlich so eine Vergewaltigungskultur noch befördern, vielleicht sogar legitimieren in irgendeiner Art. Siehst du denn da eine Form von Veränderung, die in Sicht sein könnte, oder müssen indische Frauen immer damit rechnen, dass sie Opfer solcher Vergewaltigung werden können?
Also immer bestimmt nicht. Ich glaube schon, dass...
Hast du selbst als Frau Angst? Jetzt gehst du nach Indien für so eine lange Zeit?
Also ich gehe nachts nicht alleine raus, ganz ehrlich. Ich finde es ganz gut, dass es mittlerweile so Dinge wie Uber oder sowas gibt, wo ich dann auch Freunden mitteilen kann, ich bin gerade mit einem Auto unterwegs und die können mitverfolgen, wo ich gerade bin. Oder manchmal nimmt man dann einen Fahrer, einfach so ein Taxi, was man nicht kennt, würde ich auch nicht nehmen. Und nachts alleine über die Straße, das würde ich auf keinen Fall tun. Also dazu gibt es einfach noch zu viele, die denken, die Frau hat da nichts zu suchen. Und wenn die da ist, dann kann ich die mir wohl auch nehmen. Ansonsten tagsüber oder so hätte ich da jetzt nicht so Zweifel. Ich bin natürlich viel in Neu-Delhi selber, in der Stadt. Auch da passieren diese Sachen in verschiedenen Ecken. Aber ich glaube, dass genau in den Großstädten jetzt erstmal in dieser Mittelschichtsblase, dass da so eine Veränderung vorangetreten wird, dass das vielleicht irgendwann mal so weit ist, dass dann wie so eine Gleichberechtigung von Mann und Frau da ist. Wir haben eben gehört, die Männer, die Angst vor ihrem Machtverlust haben. Und genau dieser Publizistin Nolsen Gupta hatte eben auch gesagt, er glaubt, dass das noch 10, 20 Jahre dauert, bis das überhaupt erstmal so angekommen ist.
Und wie sich Nolsen Gupta dazu geäußert hat, das hören wir jetzt auch nochmal.
So, I mean, I think time for sure.
Die Patriarchie ist tief in unserer Kultur verwurzelt.
Ich sage immer, ich weiß selber nicht, wie ich reagieren werde, wenn ich einmal verheiratet bin. Obwohl ich Aktivist bin, traue ich mir selbst nicht über den Weg. Die Patriarchie ist so unbewusst. Sie steckt quasi in unseren Genen. Ich als Ehemann, wäre ich da ein anderer? Davor habe ich große Angst.
Tinder hat den Markt in Indien für sich entdeckt. Dating-Apps boom total. Unter den 10 beliebtesten ist auch eine, die in Indien selbst, in Bangalore, entwickelt wurde. Seit Juli 2014 gibt es die App Woo. Sieht schon sehr Tinder-mäßig aus, verspricht aber so echte Verbindungen statt einfache Matches. Bringing Depth Back to Dating, also dem Daten ein bisschen wieder mehr Tiefgang geben. Und das besondere Feature ist so ein Question Cast. Da können Frauen und Männer konkret ihren Verbindungen Fragen stellen. Wo willst du Urlaub machen? Willst du Kinder? Was ist so deine Lieblingsserie? Das sind so Fragen, die da gestellt werden. Und jeder der möglichen Partner kann antworten und man vergleicht dann die Antworten miteinander. Das Ganze richtet sich an Singles zwischen 24 und 29 Jahren. ARD-Korrespondentin Sicke Dietrich hat für eine Stunde Liebe den Mitbegründer der App Woo gesprochen, Sumesh Menon. Wir hören jetzt Teile aus dem Interview und erst geht es um die aktuelle Gesellschaftsentwicklung in Indien, die Menon als Spaltung wahrnimmt.
I think there are two Indias. There's a very traditional India who wants to hold on to the tradition and they have some certain value systems and they have some certain very strongly held views of what is right and wrong. And there is another India who's exposed to a lot of things worldwide. They have traveled, they've seen how the world works, they've gone through their own experiences, and they've realized that you don't have to go totally extreme to another level. You can kind of find a middle ground that works.
Traditionell haben ja die Familien in Indien die Ehen für ihre Kinder arrangiert. Und was heißt jetzt diese Entwicklung, diese ganze Spaltung zwischen Tradition und Moderne, ja für Mittel- oder Oberschichtssingles und auch ihre Eltern?
So the parents are still probably in a domain where they know today that their kids will take the decision themselves. And their role is a facilitator, not a gatekeeper. Right? They know even if they have an objection, the kids probably will go and get married. And the kids also know that that's what they are, that they want to make sure that the parents consent, right? So they'll make it easier for the parents to digest the news. But everybody knows that eventually the kids are making the decision today because they're empowered, especially because they're making their own income. There's a big amount of empowerment when that happens. When financial independence is actually a huge liberation for women. I feel like that's really what will change society, right? And that's happening today.
Frauen sind als Zielgruppe auch sehr wichtig für Woo. Die ersten Umfragen für die App wurden vor allem mit Frauen durchgeführt. Daher die Frage, was ist der modernen indischen Frau eigentlich wichtig, die auf der Suche nach einem Partner fürs Leben ist? Und worauf achten eigentlich so die Single-Männer?
Things have changed a lot. I think the questions that they're asking now is, will he accept that I'm a working woman? Does he like to travel? Is she a career person, right? In a good way, right? And you know, does he or she like Game of Thrones, right? It's simple things, right? But on the other side, there are like a lot of dating apps out there, and I'm not really sure if you know the intent is real, and you know what's really going on over there. And I don't want it to be. I'm really serious now. I'm not in a hookup stage where I'm at like below 24, I'm clubbing, everything is fun and happy, and I'm not really thinking about the future. Right now, I'm actually wanting to settle down. I want to meet my life partner. So it's a lot more serious, and I want something, a serious product. And they realized there was no serious product out there.
Um sich von Tinder, dem Dating-App-Marktführer, abzugrenzen, betont Sumesh Menon, dass man bei seiner App Woo eher ernste Bekanntschaften machen kann. Hier sollen sich Frauen und Männer mit heiratswilligen Absichten treffen und vor allen Dingen auch schneller einen guten Partner oder eine gute Partnerin finden. Das ist halt nur so ein bisschen seltsam, dass bei Woo selbst so rund 60 Mitarbeiter sind, überwiegend Frauen und viele von ihnen Singles. Warum nutzen die eigentlich nicht die eigene App?
They do use the app. I think they do meet people. I don't ask, but but yeah, they do. They do. I know, even from within our team, some of our engineers have said that they have recommended to their friends and girls, and they've met guys through the app, and they're getting married. But again, back to the story of not telling their parents that they're getting married through the dating app.
Wenn man dann einen Partner online findet, würde man das in Indien niemals offen erzählen, sagt einer der Mitbegründer der indischen Dating-App Woo, Sumesh Menon. Okay, immerhin eine Parallele zu uns nach Deutschland. Heimliche Online-Dating-Paare haben wir hier auch ein paar. Ihr hört eine Stunde Liebe. Wir reisen heute durch Indien und gehen gleich der Frage nach, was passiert eigentlich, wenn man sich über die Kasten hinweg verliebt?
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Aus Liebe heiraten? In Indien kaum möglich. 90% der Ehen sind arrangiert. Also die Eltern suchen den Partner oder die Partnerin für ihre Kinder aus. Und diese Partner sollten dann möglichst aus der gleichen Kaste kommen. Zum Beispiel eine Verbindung zwischen Moslem und Hindu ist für viele undenkbar. Wer sich nicht an diese Grenzen und traditionellen Regeln hält, dem drohen im schlimmsten Fall Entführung, Folter oder auch Tod. Aber langsam verändert sich auch die indische Gesellschaft, wird ein bisschen moderner. Eine Gruppe von Indern will diese Veränderung auch vorantreiben. Sie nennen sich Love Commandos, also Liebeskommandotruppe. Und die zukünftige ARD-Indien-Korrespondentin Silke Dietrich hat die Gruppe besucht. Und Silke, du bist direkt in eine Rettungsaktion geraten. Beschreib mal, wie war das?
Also es war total spannend, weil wir waren eigentlich mit den Mitarbeitern von dieser Liebeskommandotruppe nur zu einem Interview verabredet. Und der Leiter der Truppe, Sanjoy, hat schon am Telefon gesagt, also der war erstmal total hektisch und meinte, jetzt kommt erstmal zur Polizeistation. Da dachte ich, was ist hier los zur Polizeistation? Ja, und dann sind wir so mitten in die Aktion geraten.
We are helping. A special operation group of Uttar Pradesh, police, Agra and everybody has landed suddenly.
Und hier erzählt er gerade, also wir sind dabei zu helfen. Eine Gruppe von Leuten hat unsere Wohnung gestürmt und wollte ein Pärchen rausholen und nach Hause nehmen. Das ist illegal, ich komme gleich zurück. Und so war der die ganze Zeit, immer nur am Telefon. Und dann waren wir auch in der Polizeistation. Das gab auch noch mal Riesenärger, weil es dann hieß, hier darf nicht aufgenommen werden. Und das Problem war eigentlich, es war das erste Mal, dass ein Vater das Versteck dieser Love-Kommandos entdeckt
wie im
hat.
Film.
Total. Der hatte die Telefonnummern, die im Netz stehen, auf der Facebook-Seite, auf der Website, die hat er getrackt, gehackt und ist mit seinen Leuten aus dem eigenen Ort da aufgetaucht. Ich glaube, die waren mit 8 oder 10 Mann, um seine Tochter nach Hause zu holen, weil er unbedingt nicht wollte, dass sie mit diesem Jungen zusammen ist, mit dem sie abgehauen ist. Das ist übrigens Ankit.
Und das Paar ist ja Prachi und Ankit. Was ist denn genau das Problem von diesem Pärchen?
Ein total indisches Problem eigentlich. Das Mädchen Prachi kommt aus ziemlich gutem Hause. Ankit aus eher so der unteren Kaste, der war Tanzlehrer. Und da haben die beiden sich auch kennengelernt. Und die reiche Familie von Prachi, die wollte selbst bestimmen, wen sie heiraten soll. Und als die Eltern dann rausbekommen haben, dass die beiden was miteinander haben, haben die zum Beispiel schon mal dafür gesorgt, dass die Tanzschule von Ankit geschlossen wird.
Wie in so einem Bollywood-Film.
Total. Und es klingt aber auch so ein bisschen wie bei Romeo und Julia, finde ich. Aber das ist noch absolute Realität in Indien. Jedenfalls, Prachi durfte das Haus nicht mehr verlassen und mit Hilfe einer Freundin ist sie dann irgendwann in einer Nacht- und Nebelaktion geflohen, zusammen mit Ankit. Und die beiden waren auch echt ganz schön verschüchtert. Also als ich mit denen gesprochen habe, da wollte sie jetzt auch nicht so Details über ihre Familie erzählen. Aber ihr Großvater scheint so ein ziemlich einflussreicher Politiker zu sein. Sie hat eigentlich nur so viel gesagt. Also sie sagt ja, ich kann das jetzt nicht im Detail erklären. Es ist einfach so, ich kann meiner Familie nicht mehr trauen. Ich würde das nicht überleben. Meine Familie, vor allen Dingen mein Großvater, die sind alle sehr, sehr gefährlich.
My grandfather, he is so dangerous.
Und der junge Tanzlehrer Ankit, der war auch ziemlich nervös und er hat auch so ganz leise nur gesprochen. Also der sagt hier, wir wollen auf keinen Fall mehr nach Hause zurück. Wir wissen, was dann passiert. Sie werden uns einfach umbringen.
Und wie viele solcher Fälle, solcher Paare haben die Love Commandos bis jetzt betreut? Und konnten sie überhaupt diesen Paaren auch helfen?
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben schon über 30.000 jungen Paaren geholfen. Also Sanjoy ist mit seiner Mission einfach immer in so vielen Talkshows zu Gast. Und so erfahren die jungen Leute von der Organisation oder auch eben über das Netz. Und sobald ein Pärchen bei denen angekommen ist im Versteck in Neu-Delhi und beide über 18 Jahre alt sind, gehen die Helfer mit denen erstmal zum Standesamt, um das Paar dann zu verheiraten. Weil erst dann sind sie zumindest gesetzlich geschützt, dass sie nicht mehr zurück müssen zu den Eltern.
Okay.
Genau, genau. Mhm. Und manche vermissen natürlich aber die Familie dann doch so sehr, dass sie es manchmal nochmal nach Hause wagen. Und da hat Sanjoy erzählt, dass das für einige auf jeden Fall auch tödlich endet.
Das klingt ziemlich tragisch. Und wie war überhaupt Sanjols Motivation, diese Gruppe, diese Liebeskommandos zu gründen?
Ja, der Missionar, also wenn man den gleich nochmal reden hört, das ist wirklich, der ist einfach voller Liebe mittlerweile. Der war Journalist und der hat oft über Ehrenmorde geschrieben und meinte, irgendwann wurde es ihm zu viel, weil er wollte nicht immer nur über solche Fälle berichten, sondern er wollte dann auch mal helfen, bevor es zu spät ist. Und jetzt sind in dieser Organisation Polizisten, Anwälte, andere Freiwillige, die ihn da auch mit unterstützen. Und er ist wirklich ein absoluter Überzeugungstäter, also in seiner Mission.
We believe that love shall triumph. Love shall rule the world one day.
Er sagt hier, wir glauben, dass die Liebe eines Tages die ganze Welt regieren wird. Lass jeden lieben, den er lieben will, weltweit. Und das Liebeskommando, sagt er, vielleicht werden sie uns umbringen, aber unsere Mission, die können sie nicht killen.
Mission can never be.
Mein Gott, das klingt aber sehr
pathetisch
und aufopferungsvoll. Wie ist es denn an dem Abend dann mit Prati und Angit weitergegangen? Haben sie es dann geschafft, zusammenzubleiben, wenigstens für die kurze Zeit, wo du sie kennengelernt hast?
Ja, also an dem Tag ging auf jeden Fall alles gut aus. Der Vater musste ohne seine Tochter wieder abreisen. Wie es den beiden heute geht, keine Ahnung. Also sie hatte keine Ausbildung, beide hatten kein Geld, weit weg von der Familie, zu der sie nicht mehr zurück können. Daran, das hat Sanjoy auch gesagt, zerbrechen dann auch viele dieser jungen, liebenden Paare. Aber an dem Abend, das war echt ganz süß, dann saßen die nachher so Arm in Arm auf so einer kleinen, schmuddeligen Matratze und Ankit war da ziemlich optimistisch. Also er meinte, wir haben jetzt schon so viel durchgemacht, was immer auch passieren wird. Wir werden auch die weiteren Probleme meistern. Wir lieben uns und unsere Liebe wird gewinnen.
Das ist dann fast schon wieder das Indien, das ich kenne von dem Bollywood-Film meiner Mutter. Ich danke Silke Dietrich, der zukünftigen Indien-ARD-Korrespondentin, ganz herzlich für diese eine Stunde indische Liebe. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.